Suhrkamp Audio.
Uwe Tellkamp liest einen Auszug aus seinem Roman Der Turm. Sie hören das Kapitel Mutabor.
Der Schnee, durchzogen von Schlittenspuren, half dem spärlichen Laternenlicht. In dicken Hauben bedeckte er Gartenmauern und die Dächer der wenigen Autos, die am Rand der Bürgersteige standen. Zur Linken tauchten die Häuser der holländischen Leiter auf, fast alle gehörten zum Institut des Barons, wie er wegen seines Erbtitels im Turm allgemein genannt wurde. Baron Ludwig von Arbogast, von dessen riesigem Anwesen am unteren Plan, in den die holländische Leiter mündete, und Institut im Viertel halb mit Bewunderung, halb mit Misstrauen gesprochen wurde. Der Baron war der Pate der Schule, in die Christian bis zum Sommer gegangen war, und immer, wenn er den Baron gesehen hatte, war ihm ein Gespräch zwischen Meno und dem Vater eingefallen, in dem es darum gegangen war, wie Arbogasts gepflegt elegante Erscheinung, er trug maßgeschneiderte Anzüge, dazu ein Stöckchen mit silberner Krücke, mit jenem zwar wettergrau gewordenen, aber noch immer gut lesbaren Schriftzug über dem Hauptgebäude des Instituts für Sozialismus und Frieden in Übereinstimmung zu bringen war. Der Titel Baron, das auch auf den Tafeln und Wegweisern im Institutsgarten deutlich angegebene Adelsprädikat, mit der Arbeiter- und Bauernmacht. Gern hätte Christian einmal sein Staatsbürgerkundelehrer diese Frage gestellt. In den Institutsgebäuden an der Turmstraße brannte noch Licht. Überschirmt von einem Esskastanienbaum, der seine Zweige bis weit über den Fußweg auslud, stand die kleine Arbogastsche Sternwarte, die schon lange nicht mehr in öffentlichem Gebrauch war, obwohl eine davor aufgestellte Tafel Volkssternwarte versprach. Stab und Ziffernblatt einer Sonnenuhr rosteten im Efeubewuchs des zerfressenen Verputzes. Meno traute man am ehesten zu, schon einmal hinter die Tür an der Rückseite des Observatoriums geblickt zu haben. Christian hatte ihn oft beobachtet, wenn Gespräche über Astronomie und Sterndeutung aufgekommen waren. Dann hatte der Onkel eine Haltung zwischen hintergründiger Amüsiertheit und getarntem Interesse eingenommen und die von den Gästen mitgebrachten Zeitungsausschnitte und Broschüren gemustert, still in eine Ecke gelehnt, die Kugelpfeife im Mund, seinem Bruder Ulrich zuhörend, der angeregt von der Sternenwissenschaft im alten Orient erzählte. »Ich habe vorhin in deinem Buch gelesen. Rauch stieg in dichten Bäuschen aus dem Pfeifenkopf. Sonderbare alte Sachen«, murmelte Meno an der Kreuzung zwischen Turmstraße und Wolfsleite. »Kaum noch jemand kennt sie. Die Zensoren wahrscheinlich und der Alte vom Berge. Das Buch hat mir einen gewichtigen Brief von ihm eingetragen, von Ostrom nach Westrom gewissermaßen. Hat 3 Tage gedauert, bis er ankam, und dabei hätte er nur über die Brücke zu gehen brauchen. Aber er soll krank sein, sagt man. Sonst bin ich ziemlich schräg angesehen worden dafür.« Das Buch gibt keine Antwort auf die Frage, wie der Stahl gehärtet wurde. Eisenhüttenstadt kommt darin nicht vor. Meno schmunzelte, beschrieb einen Schlenker mit der Pfeife. Auch vertritt Parsifal keinen eindeutig proletarisch-revolutionären Standpunkt und überhaupt lässt das Klassenbewusstsein der Ritter zu wünschen übrig. Und die Merseburger Zaubersprüche sind viel zu formalistisch. Ganz so schlimm steht's nicht mehr. Leichter Wind war aufgekommen. Die Bäume zu beiden Straßenseiten regten sich. Schnee stäubte von den Ästen. An der Wolfsleite, die sie nun erreichten, lag das breit und massig gebaute Haus Wolfsstein wie ein Schiff unter vollen Lichtern. Im Fagott, wie der achteckige Anbau genannt wurde, blakte die Geschichtenlampe. »Sie sind also beim Erzählen«, dachte Christian, und sah seinen Onkel Hans Hoffmann, den Toxikologen, vor sich, wie er Fabian und Muriel den blauen Eisenhut und den bittersüßen Nachtschatten erklärte, die er im Fagott selbst zog. Dachte an Malivor Marroquin, den weißhaarigen Chilenen, der den Kostümverleih El Sueño und daneben ein Fotoatelier betrieb. Als Christian 14 Jahre alt geworden war, hatte er sich für den Personalausweis von Marroquin fotografieren lassen müssen. An den Wänden der Stiege, die hinauf zur schweren Ernemann-Plattenkamera führte, standen Zitate aus Lenin-Schriften, stumm durchmustert von der Warteschlange frisch frisierter Mädchen und Jungen. Oben schrie der Chilene, »Bitte gucken auf die kleine Stieglitz, bitte gucken, jetzt!« worauf man seine Augen auf ein rotes, mit einer Wäscheklammer am Rand eines Lichtschirms befestigtes Vögelchen zu richten hatte. »Morgens Soiree«, sagte Meno und wies auf das zart und leicht gebaut erscheinende Haus Delfinenort gegenüber vom Wolfsstein, den Oberlippenschwung des Dachs und die große Volute über einer Mauerkehlung. Und Soiree bedeutete, früher hatte sich Christian darunter ein gehobenes Wort für Sauerei vorgestellt, das Frau von Stern eingeladen hatte in Sütterlin-Schrift auf Kärtchen aus Königsteiner Bütten. Eingeladen zu Erinnerungen an das Winterpalais und das Dresdner Schloss, denn sie war Hofdame gewesen. Ebenfalls an der Wolfsleite lag das italienische Haus, in dem Christians zweiter Rode-Onkel, Ulrich, und seine Familie lebten. Ulrich war Direktor in einem volkseigenen Betrieb. Seine Frau Barbara arbeitete als Kürschnerin und Damenschneiderin in der Harmonie an der Rissleite. Manchmal hatte Christian die Rodes unter einem mehr oder minder stichhaltigen Vorwand besucht, um den Treppenflur und die Jugendstildetails ihrer Wohnung ausführlich betrachten zu können. Keine Seite des Hauses glich der anderen. Der Flur ragte bugartig nach vorn, in vier Fenster ausgewölbt, wobei eines für sich oben und drei etwas weiter unten wie bei einem Rundgang ins Mauerwerk gelassen waren. Das einzelne Fenster oben, über dem das Dach einen langgestreckten Bogen beschrieb, glich einem überdimensionalen Schlüsselloch. Christian stellte die Tasche ab und ging durch das Tor mit den Gondelschnabelflügeln ins Haus, um das Licht anzuschalten. Das Türvorhäuschen, ein ins Mauerwerk gelassener, morgenländisch anmutender Pavillon, war nun von den Flurfenstern erhellt, in die, wie beim Haus Delfinenort, Blumen- und Pflanzenornamente eingearbeitet waren. Nachtviolen rankten sich durch die Etagen bis zum Schlüssellochfenster, unterbrochen von einem Mittelstein zwischen den Stockwerken, den zwei gegenläufige Sandsteinschneckenwände verzierten. Und links, in der vom vorragenden Treppenhausbug in Richtung Turmstraße gelegenen Seite, hockte ein schadhafter Altan auf dem Sockel. Er gehörte zur rhodischen Wohnung. Der Putz ließ an vielen Stellen das von der Zeit und vom Regen zerfressene Ziegelwerk sehen. »Wollen wir klingeln?« »Nicht«, murmelte Meno. »Komm.« Sie gingen weiter, Meno mit gesenktem Kopf, die Hände in die Taschen seines Mantels geschoben, den Hut tief ins Gesicht gezogen. Auf der Mondleite reckten Ulmen ihr Totengeäst in den Himmel. Es begann zu schneien. Die Flocken stoben und wehten über den Weg, der kaum genügend Platz für die Ladas, Trabants und Wartburgs ließ, die sich an den äußersten Straßenrand drängten, hier und dort die verwitterten, lückenhaften, von Hagebutten und Brombeergerank überwucherten Zäune schiefschoben. Die Lichtröcke der noch funktionierenden Laternen begannen zu tanzen. Christian musste an die Eindrücke so manches Abendspaziergangs denken, wenn ihm Kutschen vor den schweigenden, in Vergangenheit zurückgezogenen Häusern erschienen waren, sich aus der nächtlichen Unschärfe der Mond- und Wolfsleite gelöst hatten, an Winterabenden wie diesem unhörbar im Schnee davongerollt oder angekommen waren. Damen mit Hermelinmuffs stiegen aus, nachdem ein Diener beflissen den Schlag geöffnet hatte. Die Pferde schnaubten und tänzelten im Geschirr, witterten Hafer und Zucker den heimatlichen Stall, und dann öffnete sich das Tor mit den beiden sandsteinernen Kugeln auf den Pfeilern und der bizarren Schraubenblüte auf dem Bogen. Rufe ertönten, eine Kammerzofe lief die Treppe hinab, um das Gepäck entgegenzunehmen. Christian schrak zusammen, als er ein Käuzchen klagen hörte. Meno wies auf die Eichen neben dem Tausendaugenhaus, das nun in Sicht gekommen war, halb verborgen hinter dem Tor und der mächtigen Blutbuche. Es lag am Rand eines Straßensacks, in den die Mondleite mündete. Er bildete dort, wo die Eichen standen, zugleich ein Knie zwischen Mondleite und Planetenweg. Meno nahm den Schlüssel, aber noch erschien Christian das Haus fern, unzugänglich, in das Buchengeäst wie in eine große Nachtkoralle gewebt. Das Quiwit des Käuzchens drang nun vom Park herüber, der neben der Mondleite steil abfiel und an den Garten des Tausend-Augen-Hauses mit einem Saum von Tränenkiefern grenzte, die ihren harzigen Duft in dem Metallischen der Schneeluft mischten. »Hier sind wir.« Und Christian dachte, »Ja, hier sind wir. Hier bist du zu Haus. Und wenn ich hineingehe, die Türschwelle überschreite, werde ich verwandelt werden.« Gegenüber bei Teerwagens schien man zu feiern. Gelächter schepperte aus der Wohnung des Physikers im massigen, dennoch elegant angelegten und an der Straßenfront an der Ecke mit den austernhaften Balkonen wogig gerundeten Bau des Elefanten, wie Christian und Meno das Haus nannten, auf dessen Jugendstilzaun verrostete Blüten saßen, wie großflügelige, schwermütige Nachtmotten. Inzwischen hatte Meno die Pfeife ausgekratzt, einige Mintkissen gekaut und war über den mit geborstenen Sandsteinplatten bedeckten, von Weinrosenhecken gesäumten Weg vorangegangen. Mit seinem verschnörkelten, von Reparaturmessing gefleckten Schlüssel öffnete er die Tür. Christian sah diesen Schlüssel oft vor sich, wenn er in Waldbrunn in seinem Internatszimmer im Bett lag und dachte, Tausend-Augen-Haus. Während er die Reisetasche auf der Schulter zurechtrückte, wärmte er sich an diesem Hier, Menos, das für das ganze Viertel galt, die in der Dunkelheit in dem Schnee schlafenden Villen ringsum, die Gärten und das in den Lufttiefen des Parks noch immer rufende Käuzchen, die Blutbuche, die Namen. Meno schaltete das Flurlicht ein, das Haus schien Augen aufzuschlagen. Christian berührte den Sandstein des Torbogens, berührte auch, ein spitzfindiger, nicht mehr in den Grund zurückzuverfolgender Aberglaube, die schmiedeeiserne Blume auf dem Tor, ein seltsam gestalteter Schmuck hier oben häufig anzutreffen. Aufgebogene und schneckenartig gerollte Blütenblätter um eine Rispenzunge, die wiederum kunstfertig von einem mehrfach geschlungenen Mendel umgeben war. Ein Gewächs, das Christian wegen der aus Schönheit und Gefährlichkeit gemischten Aura schon als kleinen Jungen fasziniert hatte. Manchmal waren halbe Stunden in der Betrachtung der Bienenlilie vergangen. Die Bezeichnung stammte von Meno. Christian folgte seinem Onkel ins Haus hinein.
Uwe Tellkamps Roman »Der Turm« mit dem Untertitel »Geschichte aus einem versunkenen Land« ist 976 Seiten lang und kostet 24,80 Euro.
Suhrkamp Audio.